Der Palast der Republik ist geschmückt, die Sicherheitskräfte an den Eingängen lassen nur die rein, die mitfeiern dürfen. Die, die nicht dürfen und viele vor allen Dingen, die nicht wollen, machen auf der Spreeseite des Gebäudes lautstark ihrem Ärger Luft. Gorbatschow steht neben Erich Honecker und anderen Mitgliedern des Politbüros auf der Tribüne und lässt den Zirkus über sich ergehen. Die Protestler setzen sich Richtung Prenzlauer Berg in Bewegung. Viele der Demonstranten können an diesem 7. Oktober, dem 40. Jahrestag der Gründung der DDR, trotz Polizeiaufgebot in die Gethsemane-Kirche flüchten. Aber über 500 Menschen schaffen es nicht, werden verhaftet und teilweise mehrere Wochen inhaftiert. Thilo Schmidt erinnert in seiner Dokumentation an die Ereignisse vor genau 20 Jahren.
Das Bühnenbild zeigt ein Panorama von stilisierten Blüten, Dahlie, Rose, Gerbera, leicht und zart und duftig. Ein Blumengruß an diesen Oktobertag, den 40. Geburtstag unserer Republik.
Ich kann nur ein Beispiel erzählen, ich habe es selber gesehen. Da ist ein Polizist uniformiert, das waren drei Mann. Die sind auf einen Jugendlichen, auf den losgestürzt, mit Knüppeln auf ihm eingedroschen haben. Der ist gegen das Maschenzaun mit dem Gesicht reingestürzt, so dass das Blut gleich aus der Nase geschossen kam. Und dann haben sie ihm an die Haare gepackt und ihm regelrecht bis zum Ello gezogen, an den Haaren, ohne Unterstützung, regelrecht an die Straße. Ich habe mir vor Schmerz den Kopf festgehalten. Also das war nicht mehr zum Angucken.
Ost-Berlin, 7. Oktober 1989. 40. Jahrestag der DDR. Die Führung feiert sich und lässt eine Protestdemonstration blutig niederschlagen.
Demonstrationsopfer gibt es auf der ganzen Welt und das ist eben so ein Risiko, das man da auf sich nimmt. Ja? Also Polizeiknüppel, die sind nirgendwo auf der Welt weich. Ja? Bloß wir in der DDR hatten diese Erfahrung eigentlich, also meine Generation, zum ersten Mal gemacht. Ich denke, dass das letzte Mal, dass derart massiv gegen Demonstranten vorgegangen war, das wird der 17. Juni 1953 gewesen sein.
Der Palast der Republik ist gefüllt mit erlesenen Ehrengästen. Jedoch die Protestdemonstration ist bereits in Richtung Palast unterwegs.
Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken auf die internationale Solidarität und Zusammenarbeit, auf den Frieden und das Glück aller Völker, auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Der 7. Oktober war aus meiner Sicht eine gespenstische Veranstaltung. Erich Honecker und die Mehrheit des Politbüros wollte diesen Staatsfeiertag, dieses runde Jubiläum, 40 Jahre DDR, im gewohnten Stile feiern. Koste es, was es wolle. Sie haben alles so vorbereitet, wie das immer der Fall gewesen ist. Sie haben den Empfang so gemacht, sie haben die Festveranstaltung im Palast der Republik so ablaufen lassen. Wenn man aber genau hingeschaut hat, dann merkte man, es ist Potjomkin, es ist alles nur noch Kulisse. Die Teilnehmer sind von dem, was sie da gerufen haben oder wozu sie da als Statisten delegiert waren, gar nicht mehr überzeugt.
Die Führung der DDR verkennt die Wirklichkeit. Die Harmonie, die mit Fackelzug, Militärparade und Volksfesten demonstriert werden soll, ist nur noch Fassade.
Kurzum, es war was los. Es war nicht zu verkennen. Hier wird gefeiert. Man sah sich um auf den verschiedensten Volksfesten.
Längst flüchteten zu diesem Zeitpunkt Tausende über Ungarn in den Westen. In Leipzig finden Montagsdemonstrationen statt. Auf dem Land lastet ein nie zuvor gekannter Druck. Im Palast der Republik spricht Erich Honecker zu den Staatschefs der sozialistischen Bruderländer.
Auch im 5. Jahrzehnt wird der sozialistische Staat der Arbeiter und Bauern auf deutschem Boden ständig auf das Neue beweisen, dass seine Gründung im Oktober 1949 ein Wendepunkt war in der Geschichte des deutschen Volkes und in der Geschichte Europas. Es lebe der 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Peter Prager hat diesen Tag als DDR-Korrespondent des Sterns beobachtet.
Und außerdem war ja da auch Gorbatschow da. Heute wissen wir ja, dass er in einer Sitzung dieses Politbüro da richtig zusammengestaucht hat und ihnen klargemacht hat, wenn sie so weitermachen, riskieren sie sozusagen das Ende dieses Staates, wenn sie also nicht auf einen Reformkurs einschwenken.
Gorbi, Gorbi werden an diesem Tag die Demonstranten rufen. Zunächst formieren sich einige hundert, zumeist junge Menschen, auf dem Alexanderplatz und ziehen vor den Palast der Republik. Dort wird die Demonstration von einem massiven Polizeiaufgebot abgedrängt. Einer der Demonstranten ist Klaus Labs, damals wie heute freier literarischer Übersetzer, Sohn überzeugter Kommunisten, selbst aber für deutliche Reformen. Und wegen seines Engagements für die in der DDR gerade aufkommende Schwulenbewegung ohnehin im Visier der Staatsmacht.
Als wir da unten standen und die Demo nicht so recht wusste, wie weiter, ja, da gab es also Rufe zurück zum Alex, andere wollten zum Lenin-Denkmal demonstrieren, also das wäre ein Stück stadtauswärts gewesen, das gefiel mir überhaupt nicht, weil da würde sich das zerstreuen. Also gab es dann den Ruf in die Luft, also zugegebenermaßen habe ich das gerufen, auf in die Gethsemane-Kirche zur Mahnwache. Und dem schlossen sich sofort viele an und wir sind dann einfach losmarschiert die Greifswalder Straße hinunter.
Bereits seit Tagen werden in der Gethsemane-Kirche im Prenzlauer Berg Mahnwachen und Fürbitten für politische Gefangene abgehalten. Bernd Albani, damals Pfarrer der Gethsemane-Kirche.
Vom 4. Oktober an war dann auch die Fastengruppe bei uns in der Kirche. Die Kirche war Tag und Nacht geöffnet. Und seitdem war dann jeden Abend die Kirche auch gerammelt voll zu den Fürbitt- und Informationsandachten. Es hatte sich eine Initiativgruppe gebildet, die mit dieser Mahnwache erreichen wollten, dass die Leute, die bei Aktionen vor allem in Leipzig verhaftet worden waren im Sommer, dass die freigelassen werden.
Und ich bin dann tatsächlich mit dem Taxi zur Gethsemane-Kirche, habe dort Bescheid gesagt, damit die sozusagen auch die Auffangmöglichkeiten bieten. Weil eins war klar, wenn die Demonstranten auf dem Kirchengelände waren, dann konnte die Polizei und Stadtsicherheit nicht mehr zugreifen.
Vor allem in Kirchen, aber auch in Theatern, die einen gewissen Schutz vor der Staatsmacht boten, findet das Volk in diesen Monaten Mut zum Protest. Auch der damals 25-jährige Carsten Hopke, der an diesem Tag noch mit der Staatsmacht in Konflikt geraten wird, engagiert sich in einer der zahlreichen Untergrundgruppen.
Da arbeiteten Studenten und alle möglichen Leute aus dem ganzen Land mit, bei der Umweltbibliothek zum Beispiel, die eine Zeitung druckten, wo ich eben mich auch mit beteiligt habe, an einer Wachswalzen-Matrizenmaschine zu kurbeln im Keller von den Gemeinderäumen der Zionskirche. Da wurde auf Missstände hingewiesen, die über die normalen Medien eben nicht verbreitet wurden. Und man hat eben gesehen, dass immer mehr Leute sich engagieren. Und es war nicht mehr so schwierig, sich zu engagieren. Und insofern glaubte man eher an Möglichkeiten zur Verbesserung im Land.
Unser Bürgermeister, glauben Sie hier mit diesen Leuten auch, wird dafür sorgen, dass das nicht mehr...
Wir wollen nicht immer bloß nach Hause gehen.
Gehen Sie da den anderen Eingang.
Das ist ja immer das Gleiche. Und morgen stehen Sie wieder hier, dann dauert es hier eine Stunde.
Wer garantiert, dass das unten hinten nicht einkassen?
Prenzlauer Berg ist groß.
Unterdessen treffen immer mehr Demonstranten vor der Gethsemane-Kirche ein. Und immer mehr Ordnungskräfte.
Und da war für mich sofort die Gretchenfrage gestellt. Also,
sagt Dieter Wendland, damals wie heute ein Aktiver in der Kirchengemeinde.
Willst du die Demonstranten mit reinlassen oder nicht? Und wir haben hier eine wunderbare Gemeinschaft gefunden. Wir haben wirklich in ein Gebet gesprochen und danach haben wir abgestimmt, dass wir gesagt haben, ja, wir lassen die Demonstranten rein, ja, wir machen eine offene Kirche.
Nicht nach Hause gehen lassen. Zu einer Nacht in der Kirche. Die Kirche.
Da bin ich dann auf so eine Zaunsäule geklettert und habe da versucht, irgendwie zu den Leuten da zu reden. Und sie eingeladen in die Kirche, eine Nacht in der Kirche zu verbringen. Aber da kam dann also der deutliche Ruf, wir bleiben hier auf die Straße, nicht mehr jetzt in die Kirche, sondern in die Öffentlichkeit zu gehen und draußen zu bleiben.
Wir bleiben hier! Wir bleiben hier!
Mittlerweile sind es Tausende, die sich in der Schönhauser Allee und vor der Gethsemane-Kirche versammelt haben. Journalisten werden massiv an ihrer Arbeit gehindert. Es gibt nur wenige Filmaufnahmen. Diese stammen von einem tschechischen Fernsehteam.
Demonstranten setzten sich dann noch nieder. Die sitzen hier mitten auf der Schönhauser Allee. Und dann fingen sie an, die Internationale zu singen. Also das war dann auch so eine ulkige Situation, weil sowas benutzt wurde, was ich ja auch oder jeder andere natürlich auch ganz anders kannte, in einem ganz anderen Zusammenhang. Also den Spieß einfach umzudrehen. Da hatte ich so einen kleinen Schauder auf dem Rücken, weil die Situation so, es war so, also Mitternacht, und so, nur vom Bahnhof beleuchtet, es war ja stockdunkel im Prinzip. Und da sitzen die ganzen Leute und es sind ja richtig viele hier und singen da die Internationale. Also okay.
Die freischaffende Fotografin Merit Schambach, damals 18, sympathisiert mit den Demonstranten, nimmt aber mit ihrer Minox-Kamera eine scheinbar unbeteiligte Beobachterposition ein.
Ich bin in eine Seitenstraße gerannt, also unter der S-Bahn durch, und wollte nach Hause telefonieren und sagen, alles in Ordnung, komm ein bisschen später. Und da kamen mir aber schon Kampftruppen, ja, so im Laufschritt und halte so, wahnsinnig. Wir halten so einen schweren Stiefel, so einen Laufschritt, halte da über das Pflaster, das war irgendwie, war gar nicht schön. Also bin ich rein irgendwie in den Hausflur, nächsten Besten, und wollte aufs Dach, was ja damals immer noch ging, kam aber nicht mal drei Treppenstufen hoch, weil von oben kam schon jemand runter und sagte, ja, was machen die Sie hier, und das geht ja gar nicht. Wusste jetzt nicht genau wohin, weil raus wollte ich auch nicht, weil die waren inzwischen wahrscheinlich auf meiner Höhe angelangt, die Kampfgruppen. Und da öffnete sich eine Wohnungstür, jemand zog mich rein, Tür zu, und da war ich da drin, und das war so die Rettung irgendwie in dem Moment.
In der Wohnung, in der offenbar Kirchenaktivisten wohnen, halten sich bereits eine Handvoll Menschen zum Schutz auf.
Also das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal den Film rauszuholen, neuen Film rein, weil das kennt man ja aus dem Kino, dass als Erstes der Film beschlagnahmt wird, also den erstmal versteckt. Und dann klingelten die auch schon und verlangten da irgendwie in die Wohnung oder auf Herausgabe meiner Person oder welcher Person auch immer. Und da haben die Leute aber gesagt, also nee, hier, das ist nun immer noch unsere Wohnung, nichts ist. Und wir haben dann auch gesehen, war ja Parterre, dass sie auf dem Hof sämtliche Müllcontainer mit Hunden durchkramt haben und Leute da unter Mülltonnen vorgezogen haben. Und das war schon irgendwie gruselig. Also.
Ein paar hundert Meter weiter geraten an diesem Abend Carsten Hopke und seine Partnerin Angelika Otto in die Demonstration. Eher zufällig, auf dem Heimweg von einem Ausflug mit dem Motorrad.
Und hinter dieser Abriegelung wurden wir dann Zeuge oder haben gesehen, wie die sich einzelne Demonstranten rausgriffen. Und hinter den Fahrzeugen in diesem freien Bereich, auf dem wir uns nun noch befunden haben, brutal zusammengeschlagen haben.
Da habe ich ein Mädchen gesehen, was zusammengeprügelt wurde und war so fassungslos, weil man so eine Bilder eben nicht kannte und so eine Aktion nicht kannte, und bin dann hin, um ihr zu helfen, was natürlich völlig verrückt war im Nachhinein, und habe es dann selber abgekriegt, weiß nur, dass ich Rippenprellung hatte und mir einiges wehtat und ich auch geschrien habe, weil ich völlig verwirrt war, was da mir jetzt angetan wird. Und zu mir eilte dann Carsten, den hat es dann halt selber erwischt, wurde selber auch zusammengeprügelt. Jedenfalls fanden wir uns dann auf dem LKW wieder mit vielen anderen, denen auch einiges wehtat. Und also da habe ich auch nur geheult, weil ich völlig fassungslos war, was geht jetzt hier eigentlich ab.
Carsten Hopke und Angelika Otto sind bei weitem nicht die einzigen unbeteiligten Passanten, die in dieser Nacht von Sicherheitskräften verprügelt und zugeführt werden, wie es im DDR-Ämterdeutsch hieß. Kurz vor Mitternacht spitzt sich die Situation zu. Einige Demonstranten haben sich in die Gethsemane-Kirche zurückgezogen. Die restlichen werden von der Polizei eingekesselt. Auch dem tschechischen Fernsehteam wird der Fluchtweg abgesperrt.
Ja, weil hier kommt er jetzt nicht mehr raus. Verstehst du?
Kurz darauf bricht das Signal ab. Die Aufnahmen verschwinden und tauchen erst nach der Wende wieder auf, nach der Räumung einer Stasi-Wohnung. Den Übergriff auf Klaus Labs fängt keine Kamera ein.
Ich habe einen Offizier angesprochen, habe ihn gefragt, ob er Kinder hat, sagt er ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, dass auch die demonstrieren und bei solcher Demonstration dabei sein könnten. Und dann schnippte der nur mit den Fingern und dann sprangen da irgendwelche Büttel aus dem Hintergrund auf mich zu und erstmal schlugen sie auf mich ein. Und dann haben sie mich halt auf dem LKW verfrachtet.
Von den brutalen Übergriffen dieser Nacht existieren nur vereinzelte Filmsequenzen. Drei Polizisten dreschen mit Schlagstücken auf eine am Boden liegende, verzweifelt schreiende Frau ein. Klaus Labs versucht noch, sich seiner Festnahme zu entziehen und springt von der Ladefläche des LKW.
Und dann bin ich aber beim Abspringen unglücklich aufgekommen, aufgeschlagen irgendwie mit dem Kopf. Es gibt Augenzeugen, die davon sprachen, dass ich von den nachfolgenden LKWs überrollt wurde. Mir fehlt dann einfach ziemlich viel Film, ja, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Und dann bin ich zu mir gekommen wieder im Krankenwagen.
Schnell ging das Gerücht herum, es gebe einen Toten, denn Klaus Labs lag minutenlang regungslos in einer Blutlache. 3 Wochen verbrachte er anschließend im Krankenhaus, unter anderem mit schweren Schädelhirntrauma und Platzwunden am Hinterkopf.
Wir hatten damit gerechnet, dass man durchaus verhaftet werden kann, dass man in Stasi-Knast kommt und so weiter. Aber dass man direkt geschlagen wird von den eigenen Leuten. Also sowas, das konnte sich eigentlich gar keiner vorstellen. Ja? Also, dass eine Frau, die schwanger war, die sich auch als Schwangere zu erkennen gegeben hat, nicht nur durch den dicken Bauch, sondern gesagt hat, ich bin schwanger, bitte schlagen Sie mich nicht, dass die extra geschlagen worden ist. Und all solche Sachen. Also, wo man dachte, also das kann es hier gar nicht geben. Das gibt es in Chile oder das gibt es in einer anderen faschistischen Diktatur oder so. Aber dass es hier in der friedliebenden DDR sowas gibt, das hätte man sich nicht denken können.
Seine eigenen Menschen, es ging ja immer um unsere Menschen. Man wurde ja so gerne vereinnahmt. Wir waren ja Eigentum des Staates. Dass man also diese unsere Menschen gar nicht mehr so lieb fand und gar nicht mehr so lieb hatte. Das war irgendwie schon eine neue Qualität und dass man es auch gezeigt hat. Auf offener Straße. Wir haben euch nicht mehr lieb, weil ihr nicht pariert in dem Moment.
Mehr als 1000 Personen werden an diesem Abend festgenommen. Die Gethsemane-Kirche setzt nach den Übergriffen ihre Mahnwachen fort und fordert nun auch die Freilassung der politischen Gefangenen des 7. Oktober. Gottfried Forck, damals Bischof der Evangelischen Kirche von Brandenburg und Ostberlin, bemüht sich persönlich um ihre Freilassung.
Ich habe in der Stellungnahme des Politbüros nichts gelesen, zu den Verhafteten, Zugeführten, noch nicht Freigelassenen. Ich denke, die erste Bitte und Forderung an den Staat, unsererseits als Zeichen, dass hier wirklich ein neuer Weg beschritten werden soll, muss die sein, dass der Staat bereit ist, die Verhafteten freizulassen.
Wir haben einen Erlebnisbericht verfasst.
Mikrofon bitte näher!
Und ich werde es jetzt mal vorlegen.
15. Oktober 1989. Ostberliner Kulturschaffende haben zu einer Versammlung ins Deutsche Theater eingeladen, um die Ereignisse aufzuarbeiten und dem Staat etwas entgegenzusetzen. Von der Veranstaltung existiert ein privater Tonbandmitschnitt.
Wir wurden am 7.10. gegen 22.30 Uhr auf der Greifswalder Straße, Nähe Mollstraße, mit Stößen, Tritten und Gummiknüppeln zusammengetrieben, auf Ellos verladen und in die Strafvollzugsanstalt Rummelsburg zugeführt. Mir wurden sämtliche Sachen, Effekten abgenommen. Oben mussten sich die Männer nackt ausziehen, während die Frauen an ihnen vorbeigeführt wurden. Eine der Frauen wurde vor ihrer Zuführung von einem Wasserwerfer völlig durchnässt. Sie hatte keine Möglichkeit, sich zu trocknen. Auch in Rummelsburg wurde geschlagen. Ich wurde an einem Mann vorbeigeführt, der mit dem Gesicht zur Wand stand und am ganzen Körper zitternd seinen Kopf an die Wand lehnen wollte. Gesehen habe ich da nichts mehr, weil ich sofort zur Wand gestoßen wurde. Aber hinter mir hörte ich klatschende Geräusche. Gegen 16.30 Uhr wurde ich in eine Einzelzelle gebracht. Die mir dabei angelegten Handschellen wurden so festgeschraubt, dass mein linkes Handgelenk hinterher schwarz war und ich es nicht bewegen konnte.
Auf dieser und ähnlichen Veranstaltungen entsteht die Idee einer Großdemonstration. Am 4. November werden 1 Million Menschen durch Berlin ziehen und freie Wahlen oder Stasi in die Produktion fordern. Eine Demonstration vom Volk organisiert, ohne Polizeischutz. Die Autorität der SED ist gebrochen. Auf dieser Veranstaltung sprechen Menschen ins Mikrofon, die bis dahin Staatsfeinde waren, und das Volk findet seine Sprache wieder. Diese Demonstration ist auch die Antwort auf die Erlebnisse des 7. Oktober 1989.
Für uns war das ein Schock und für mich war auch klar, das ist eine Nacht, die ich meinen Lebtag lang nicht vergessen werde. Und man hatte das Gefühl, irgendwo jetzt passiert Geschichte. Ja.
Geschichte passierte. Und die Gethsemane-Kirche setzte in der Tradition des Herbstes von 1989 ihr sozial- und friedenspolitisches Engagement fort. Bezog Stellung zum Golfkrieg oder zum Irakkrieg mit regelmäßigen Friedensgebeten. Auch zur gewaltsamen Räumung besetzter Häuser in der Mainzer Straße in Ostberlin durch die Westberliner Polizei 1990.
Also wir haben uns nie als politische Instanz gesehen, aber wir haben gesagt, dass dieses Wort von der politischen Diakonie, also politisch als Christ zu denken, dass das für uns nach wie vor wichtig war und richtig war. Und wir haben erkannt, dass wir uns, wenn wir das Evangelium ernst nehmen, nicht abseits von politischen Entscheidung stellen können. Das bedeutet dann auf der anderen Seite aber auch, dass ich mich für den Schwachen einsetze, dass ich eben, wenn in Bosnien Unheil passiert, dass ich das auch beim Namen nenne oder im Irak, wo auch immer, dass wir uns dazu verhalten müssen.
2003 lud die Gethsemane-Kirche zum ökumenischen Abendmahl, trotz des Verbotes durch Papst Johannes Paul II. Der katholische Priester Gotthold Hasenhüttl, der den Gottesdienst leitete, wurde daraufhin vom Papst suspendiert.
Es geschah in Berlin zwischen Palast der Republik und Gethsemane-Kirche, und zwar am 7. Oktober 1989. Das war ein Länderreport aus Berlin von Thilo Schmidt.